Wie steht es eigentlich um die Genommedizin in Deutschland? Können wir bald alle einfach unser Genom sequenzieren lassen? Und wenn ja, wer zahlt das eigentlich? Was bringt das der Forschung? Wie sieht's mit Datenschutz und ethischen Fragen aus? Antworten darauf liefert das Genom.de-Modellvorhaben, ein bundesweites Vorhaben, das die Genommedizin in Deutschland voranbringen will. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code des Lebens. Ich bin Johanna Stegmann und spreche jeden Monat mit spannenden Gästen aus der Welt der Genomforschung. Heute ist Dr. Andreas Till vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, bei mir zu Gast. Er nimmt uns mit hinter die Kulissen des Modellvorhabens und erklärt, wie Genommedizin Schritt für Schritt Teil unseres Gesundheitssystems werden könnte. Bevor wir ins Thema starten, erstmal herzlich willkommen, Herr Till. Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Also, wer sind Sie? Was ist Ihr akademischer Hintergrund? Und was machen Sie beim BfArM?
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich habe in Mainz und Kiel Biologie studiert, danach an der Uni Kiel in molekularer Zellbiologie promoviert und anschließend mehrere Jahre in Deutschland und auch ein paar Jahre in San Diego in den USA im Bereich Biomedizin geforscht. Dabei habe ich mehrere Forschungsgruppen geleitet und akademische Forschungsprojekte betreut, unter anderem zu den Themen Entzündung, Krebs und auch Neurodegeneration. Habilitiert habe ich im Fach molekulare Biomedizin an der Uni Bonn und seit April 2024 arbeite ich im BfArM in Bonn. Hier in der Forschungsabteilung des BfArM bin ich fachlicher Leiter der Datenplattform für das Modellvorhaben Genomsequenzierung. Das heißt, ich leite ein Team, welches mit dem Aufbau, dem Betrieb und der Kontrolle einer bundesweiten Datenplattform für klinische und Genomdaten von Patientinnen und Patienten betraut ist.
Lassen Sie uns direkt einsteigen, und zwar mit dem Genom.de-Modellvorhaben. Das ist im 5. Sozialgesetzbuch verankert, wer es ganz genau wissen möchte, in § 64e. Und dort steht, dass es um umfassende Diagnostik und Therapiefindung mit Hilfe von Genomsequenzierung geht, bei seltenen und onkologischen Erkrankungen. Herr Till, was genau ist das Ziel dieses Modellvorhabens?
Das Hauptziel des Genom.de-Modellvorhabens ist es sicher, für Patienten und Patientinnen zukünftig den Zugang zu genommedizinischer Expertise für ihre eigene Versorgung zu schaffen.
Sie haben gerade eben den Begriff genommedizinische Expertise erwähnt. Können Sie erklären, was man genau unter Genommedizin eigentlich versteht?
Genommedizin an sich ist ein relativ neues Konzept in der Medizin. Dabei werden Informationen über die genomische Sequenz der Patientinnen und Patienten klinisch genutzt, zum Beispiel für schnellere und präzisere Diagnosen oder für zielgerichtete, personalisierte Therapien.
Sie haben gerade die genomische Sequenz angesprochen. Es gibt ja verschiedene Methoden der Sequenzierung. Können Sie uns einen Überblick geben, also welche Hauptarten gibt es und worin unterscheiden sie sich?
Wichtig ist dabei klarzumachen, dass in diesem Zusammenhang das Wort Genomsequenzierung einen Oberbegriff darstellt. Man unterscheidet hierbei verschiedene Formen, zum Beispiel die Sequenzierung von sogenannten Gene Panels. Das sind ausgewählte Gene, die mit den jeweiligen Krankheitsformen in Verbindung stehen, also durch Vorabdaten, die man hatte. Dann unterscheidet man die Exomsequenzierung, bei der werden alle für Proteine kodierende Bereiche der DNA, die Exome, analysiert. Und dann gibt es eben die Ganzgenomsequenzierung, Whole Genome Sequencing. Dabei wird die genaue Abfolge von allen 3 Milliarden Basen der DNA einer Person insgesamt bestimmt. Also auch die von regulatorischen Bereichen, in denen sind ja die relevanten Informationen zum Beispiel für Genexpression, für die Regulation von Genexpression enthalten und sogar von Regionen des Genoms, deren Funktion man bis heute noch gar nicht kennt. Und die Tiefe der Information, die man da rauszieht, die ist wiederum maßgeblich für den Nutzen, die so eine Information dann für den Patienten in dem jeweiligen Fall haben kann.
Es gibt verschiedene Methoden, um unser Erbgut zu entschlüsseln, je nachdem, wie umfassend wir in die DNA schauen möchten. 3 wichtige Methoden sind hier Genpanels, die Exomsequenzierung und die Ganzgenomsequenzierung. Bei Genpanels betrachten wir gezielt eine Auswahl an Genen, die mit einer bestimmten Krankheit oder Fragestellung in Verbindung stehen. Das ist besonders hilfreich, wenn bereits bekannt ist, dass eine Erkrankung durch Veränderungen in wenigen spezifischen Genen verursacht wird. Dann schaut man sich genau diese Gene an. Die Exomsequenzierung geht einen Schritt weiter. Hier werden gezielt die Abschnitte des Erbguts analysiert, die für Proteine kodieren, das sogenannte Exom. Das Exom macht zwar nur 1-2% unseres gesamten Erbguts aus, Doch genau da treten die meisten krankheitsrelevanten Veränderungen auf. In der Regel werden dabei ausschließlich die kodierenden Bereiche der Gene untersucht, also die Exons. Die nicht kodierenden Abschnitte wie Introns werden nicht erfasst. Und dann gibt es noch die Ganzgenomsequenzierung. Hier wird, wie der Name schon sagt, das gesamte Erbgut analysiert, also auch die Bereiche außerhalb der Exons. Dazu gehören unter anderem regulatorische Regionen, die auch eine wichtige Rolle spielen können, zum Beispiel bei der Steuerung der Genaktivität. Diese Methode liefert aktuell die umfassendsten Informationen, ist aber auch aufwendiger und teurer. Welche Methode gewählt wird, hängt also vor allem davon ab, welche Frage beantwortet werden soll.
Diese Innovation könnte zukünftig bedeuten, dass wir Erkrankungen und ihre Verläufe einfach besser verstehen und dass dadurch Patientinnen und Patienten, also im Krankheitsfall uns allen, schneller und besser geholfen werden kann.
Das heißt, man könnte mit einer Ganzgenomsequenzierung deutlich mehr Krankheiten erforschen bzw. auch Diagnosen stellen als mit einer Exomsequenzierung.
Ganz genau. Besonders im Fall von seltenen chronischen Erkrankungen, bei denen eine genomische Grundlage vermutet wird, ist es ganz wichtig, auch die Region des Genoms sich anzugucken, die man sich davor noch nicht angeschaut hat. Das heißt, wenn man einen Verdacht hat, dass eine bestimmte genetische Aberration vorliegt, zum Beispiel in einem Genlokus, und schaut sich nur dieses eine Gen an, dann könnte man dabei andere Regionen sozusagen verpassen, die eine wichtige Information halten und durch diese Ganzgenomsequenzierung gerade bei seltenen, also dadurch natürlich auch schlecht erforschten genetisch bedingten Erkrankungen, da hat die Ganzgenomsequenzierung einen unglaublich großen diagnostischen Vorteil.
Durch Sequenzierung können sich also Vorteile ergeben, zum Beispiel personalisierte Medizin, bessere und schnellere Diagnosen. Gibt es weitere Aspekte in der Genommedizin, die für PatientInnen und vielleicht sogar die gesamte Gesellschaft relevant sein können?
Ja, ganz genau, wie Sie gemeint haben. Wir erhoffen uns einerseits natürlich schnellere und genauere Diagnosen, zum anderen aber personalisierte und vor allem zielgerichtete Therapien, indem man genau diejenigen molekularen Zielstrukturen, also zum Beispiel die mutierten oder durch Varianten versehenen Proteine, als Angriffspunkt von Therapien nutzt. Zukünftig wird dies sicherlich auch individualisierte Ansätze wie zielgerichtete Gentherapien umfassen.
Nehmen wir mal an, jemand hat den Verdacht auf eine seltene genetisch bedingte Erkrankung. Wie ist die Genommedizin in Deutschland denn aktuell organisiert und wie sieht der Weg bis zur genetischen Diagnostik in der Praxis aus?
Die Anwendung von Gendiagnostik ist seit ungefähr 2010 gesetzlich geregelt und ist inzwischen auch für die Verschreibung vieler in Deutschland zugelassener Arzneimittel inzwischen auch vorgeschrieben. Dafür und auch für die Diagnosezwecke werden ganz bestimmte ausgewählte Genomabschnitte untersucht. Die Genommedizin ist aber bisher aufgrund der Komplexität sowie der enormen riesigen anfallenden Datenmengen und der hohen Kosten nicht Teil der Regelversorgung in Deutschland.
Herr Till, da muss ich kurz nachhaken. Was ist die Regelversorgung?
Die Regelversorgung ist praktisch die Versorgung, die von den Krankenkassen derzeit im Regelfall übernommen wird. Bei diagnostischen Zwecken zu bestimmten Erkrankungen ist das vorgesehen, aber das gesamte Spektrum der Möglichkeiten, die die Genommedizin regelt, das ist eben noch nicht Teil der Regelversorgung im deutschen Gesundheitssystem.
Warum reicht denn der derzeitige Status quo nicht aus, um das volle Potenzial der Genommedizin auszuschöpfen?
Ja, ich sehe das inzwischen gar nicht mehr allzu kritisch, denn man muss sagen, dass wir in den letzten Jahren, also wir als Gesellschaft und wir hier in Deutschland, einige große Schritte vorangekommen sind auf dem Weg. Der aktuelle Stand erschwert aber noch immer einen effektiven, routinemäßigen Einsatz der Genomsequenzierung für Versorgung und Forschung. Außerdem steht die Untersuchung zum Nachweis der Zweckmäßigkeit der Genomsequenzierung in all ihren Schattierungen, darüber hatten wir schon gesprochen, also Gene Panels, Exomsequenzierung, Ganzgenomsequenzierung für die Routineversorgung in Deutschland noch aus. Das heißt, diesen Nachweis müssen wir noch bringen, in welchen Fällen eine Zweckmäßigkeit überhaupt greift und welchen Gruppen von Patienten unter welchen Bedingungen wirklich geholfen werden kann. Für diese Überführung der Genommedizin in die Regelversorgung benötigen wir genau diesen Nachweis. Und das ist praktisch dann der Ansatzpunkt für das Modellvorhaben mit dem Ziel, das volle Potenzial der Genommedizin zukünftig ausschöpfen zu können. Dank dieser neuen Methoden, die wir gerade austesten, sowie durch den Einsatz von KI in der Zukunft, soll es künftig möglich sein, das gesamte Genom einer Patientin oder eines Patienten zuverlässig und vor allem auch kostengünstig zu sequenzieren und auch zu analysieren. Das eröffnet dann die Möglichkeit einer personalisierten Therapie und viel besserer Versorgung sowie weiteren Innovationen in dem Bereich sofern eine entsprechende Dateninfrastruktur in Deutschland dafür zur Verfügung steht. Und genau das zu etablieren, also diesen Aufbau einer Dateninfrastruktur für Genomdaten und klinische Daten, das zu etablieren und zu testen, das ist eines der Hauptziele in unserem Modell Frauen-Genomsequenzierung.
Lassen Sie uns einen Blick auf die konkreten Eckdaten werfen. Wie lange läuft das Modellvorhaben? Wie viele Genome sollen insgesamt sequenziert werden? Und was sind die wichtigsten Schritte oder Abläufe dabei?
Über die Projektlaufzeit, die dauert 5 Jahre, wollen wir weit über 50.000 Patientinnen und Patienten einschließen und ihre Genomdaten dann für ihre eigene Diagnose und Therapien nutzen.
Ende März waren schon rund 2.000 Patientinnen und Patienten dabei. Bis Ende 2025 rechnet man mit etwa 10.000.
Dabei erfolgt im Rahmen des Modellvorhabens auch eine Evaluation, also eine systematische Untersuchung, welche Methoden bei welcher Fallkonstellation hilfreich sind. Dies soll unter anderem dazu beitragen, die Prozesse, die da beteiligt sind, zu optimieren, auch Limitationen zu erkennen, also wo kann man noch Verbesserungen einführen und auch eine Harmonisierung der Datenpakete, der Datenformate und der Abläufe zu erreichen. Zusätzlich gibt es aber noch ein anderes Hauptziel, und zwar sollen die Daten natürlich dann in pseudonymisierter Form, also ohne klaren Namen der Patienten, auch für Fragestellungen aus der Forschung zugänglich gemacht werden, wenn der Patient oder die Patientin diesem Zweck dann auch zustimmt.
Wir haben ja gerade schon darüber geredet, wer vor allem die Zielgruppe ist des Modellvorhabens. Menschen mit seltenen Erkrankungen und Menschen mit onkologischen Erkrankungen. Wie werden die denn identifiziert, dass sie eben am Modellvorhaben teilhaben dürfen?
Ganz genau, Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Also unser Modellvorhaben beginnt jetzt in dieser Pilotphase mit seltenen chronischen, genetisch bedingten Erkrankungen und mit onkologischen Erkrankungen. Es gibt ganz genau gesetzliche Vorgaben zum Einschluss der Patienten. Diese Kriterien werden im Rahmen von multidisziplinären Fallkonferenzen oder einem molekularen Tumorboard eruiert, beurteilt. Danach wird entschieden, ob für den jeweiligen Fall ein Einschluss in das Modellvorhaben und die Durchführung einer Sequenzierung notwendig und auch zielführend ist. Diese Kriterien enthalten zum Teil auch die Fragestellung, inwieweit zum Beispiel in den letzten Jahren bereits eine DNA-Sequenzierung durchgeführt wurde. Und dieser Einschluss erfolgt dann nach einer intensiven Aufklärung durch eins der inzwischen 27 zugelassenen Universitätskliniker, das sind die Leistungserbringer in diesem Modellvorhaben, nachdem eben diese Kriterien geprüft worden sind und der Patient und die Patientin dann aufgeklärt und befragt worden sind zu ihren Wünschen über den Einschluss ins Vorhaben.
Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Partner des Genom.de-Modellvorhabens werfen. Wer ist alles daran beteiligt?
Das ist eine sehr komplexe und umfassende Fragestellung. Das Modellvorhaben stellt im Umfang ein fast einmaliges Vorhaben im deutschen Gesundheitssystem dar. Beteiligt ist daher auch ein riesiges, ich möchte sagen, ein Netzwerk aus Akteuren. Aktuell fast 30 Universitätskliniken, die die Leistungserbringer darstellen, wo die Daten erhoben werden. Mehrere klinische Netzwerke, die spezialisiert sind auf bestimmte Erkrankungsentitäten, mehrere Universitäten, die als Betreiber von Genomrechenzentren in Frage kommen, aber auch Bundesoberbehörden wie wir am BfArM und auch das Robert-Koch-Institut, die gesetzlichen und inzwischen auch die privaten Krankenkassen, Patientinnenvertretungen und natürlich auch GHGH als unser Weg, die Daten dann auch in einem internationalen Kontext nutzen zu können.
Inzwischen sind übrigens nicht nur die gesetzlichen Krankenkassen mit an Bord, sondern auch alle privaten Kassen und die Beihilfen. Die sogenannten Datenknoten, also die technischen Schnittstellen zur Datenverarbeitung, stehen kurz vor dem Start. Gerade werden noch die letzten Verträge unterzeichnet und die Technik vorbereitet. Wenn alles klappt, gehen sie im Sommer in den Produktivbetrieb und können dann wirklich Daten annehmen.
Das BfArM hat eine besondere Rolle hier. Wir agieren als Träger, nennt man das, der Datenplattform und sind für den Aufbau, Betrieb und Kontrolle dieser Datenstruktur, die sich gerade im Entstehen befindet, verantwortlich. Daher müssen wir auch mit allen Akteuren ständig im Austausch stehen und die Prozesse koordinieren, was bei über 500 schätzungsweise beteiligten Personen natürlich eine nicht ganz einfache Aufgabe darstellt.
Das BfArM ist also dafür verantwortlich, dass es auf Antrag bestimmte Daten bereitstellt.
Ganz genau. Die Nutzung der Daten ist zweckgebunden. Das heißt, im Gesetz ist ganz genau definiert, welchen Zwecken die Daten genutzt werden können. Darunter fällt natürlich die Versorgung, aber auch Forschungsfragestellungen. Die Zweckgebundenheit dieser Fragestellung wird über eine Antragstellung an uns geprüft. Das heißt, wir bauen im Laufe der nächsten Wochen und Monate ein Antragsportal auf, wo sich an den Daten Interessierte und Berechtigte bewerben können, mit einem Antrag die Daten in pseudonymisierter Form zu nutzen. Und wir prüfen dann diese Anträge und würden die Daten dann bzw. die Ergebnisse aus den Analysen den Datennutzern danach zur Verfügung stellen.
Wer sind denn beispielsweise die Nutzungsberechtigten?
Nutzungsberechtigte sind alle Personen, rechtlichen und realen Personen im Wirkungsbereich der DSGVO. Das heißt, das können Unternehmen sein, es können Forschungsinstitute, aber auch einzelne Personen sein. Wie gesagt, die Nutzung der Daten ist zweckgebunden und nicht an die einzelne Person. Diese Zwecknutzung wird von uns geprüft.
Also es wird von Fall zu Fall einzeln geprüft und entschieden, ob eine zweckmäßige Nutzung vorhanden ist, die auch gerechtfertigt ist oder eben nicht.
Ganz genau. Für jeden Datennutzungsantrag wird diese Prüfung durchgeführt. Dafür gibt es auch ein unabhängiges Gremium, was uns bei diesen Entscheidungen hilft. Und dann wird den jeweiligen Antragstellern die Antwort zukommen gelassen und die nächsten Wege eingeleitet, um die Daten dann in einer sicheren Arbeitsumgebung auszuwerten und die Ergebnisse den Antragstellern zur Verfügung zu stellen.
Angenommen, mein Antrag wird genehmigt. Was passiert dann? Kann ich mir die entsprechenden Daten einfach herunterladen und lokal auf meinem Rechner speichern? Oder läuft das Ganze zum Beispiel über ein zentrales Portal, in dem ich die Daten einsehen, aber nicht herunterladen kann?
Im Allgemeinfall ist die zur Verfügungstellung von einzelnen Datensätzen, also von Rohdatensätzen, nicht vorgesehen, sondern die Analyse von Daten in einem beschränkten Arbeitsumfeld, aus dem diese Daten nicht zugänglich gemacht werden können. Das heißt, wie wir es uns zurzeit vorstellen, werden die Fragestellungen der Datennutzer an uns herangetragen. Wir kümmern uns dann um das Einrichten von sogenannten Datendiensten. Das sind kleine Codes, kleine Programme, die bestimmte Fragestellungen beantworten können. Diese Datendienste sammeln sich in der Datenplattform die Daten, die zur Beantwortung der Frage notwendig sind, zusammen und würden das Ergebnis dann dem Datennutzer zur Verfügung stellen. Nur in Einzelfällen, das sind eher Fragestellungen, die dann zum Beispiel auch die klinische Versorgung von Patienten angehen, würde in einem Sonderantrag dann ein einzelner Datensatz zur Verfügung gestellt werden können.
Bei 50.000 Genomsequenzierungen kommt ja ganz schön was zusammen. Was kostet so eine Sequenzierung pro Person aktuell?
Da muss man ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Phasen dieses Prozesses. Die reine technische Umsetzung, das heißt die DNA-Isolierung und die technische Seite der Genomsequenzierung, ist inzwischen bei den heute vorherrschenden Technologien für ungefähr $1.000 oder vielleicht sogar schon darunter zu bekommen. Die Leistung, die hier aber gebracht wird, umfasst ja nicht nur die reine technische Seite, das heißt die Genomsequenzierung selbst, sondern auch den Einschluss und die Aufklärung der Patienten, die Vorabinformation, die molekularen Tumorboards und Fallkonferenzen, die die Beratung durchführen und auch die Entscheidung und Interpretation der Daten, nachdem die vorliegen, inwieweit dadurch Diagnostik oder auch Therapie beeinflusst werden. Das heißt, insgesamt hat man ein Gesamtpaket, was weit über die rein technische Seite darüber hinausgeht. Deshalb wird auch die Leistung für die Unikliniken, die daran teilnehmen, oberhalb dieser rein technischen Seite für das Gesamtpaket der Diagnosestellung und der möglichen Therapieempfehlung entlohnt.
Wie wird das Modellvorhaben eigentlich finanziert? Also wer trägt die Kosten?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dabei ist zu sagen, dass ein Teil der Infrastruktur für das Modellvorhaben schon eine ganze Weile existiert, also auch vor 2024 schon bereits stand, zum Beispiel in Form von klinischen Netzwerken und von universitären Rechenzentren, die es davor ja auch schon gab. Und eine Idee im Modellvorhaben war tatsächlich auch, die bereits existierenden Strukturen zu nutzen, also nicht bei Null anzufangen und eine komplett neue Struktur über das gesamte Bundesgebiet aufzubauen, sondern vorhandene Netzwerke, Informationsstränge, Kommunikationskanäle und Prozesse zu nutzen und die zu integrieren und die zu orchestrieren. Bei diesem Aufbau von neuen Strukturen, wie zum Beispiel die am BfArM oder beim Robert-Koch-Institut, das Robert-Koch-Institut nimmt die sehr wichtige Rolle der zentralen Vertrauensstelle innerhalb des Modellvorhabens ein oder auch bei den Datenknoten, wo die Daten eingehen. Daran ist das Bundesministerium für Gesundheit maßgeblich beteiligt über eine Finanzierung seit 2024 und darüber hinausgehend. Und auf der anderen Seite die Leistung der Genomsequenzierung selbst und der Diagnostik und Therapiefindung, Beratung und so weiter, diese Interpretation auch der Ergebnisse, die wird wiederum durch die Kostenträger im Gesundheitswesen garantiert, also durch die Krankenkassen. Und die sind da mit einem hohen Millionenbetrag beteiligt und werden also über die nächsten Jahre da einiges investieren. Natürlich auch mit dem Interesse, dass es zu einer verbesserten, schnelleren und genaueren Diagnose für die Patienten kommt und auch zu einer besseren Therapie im besten Fall.
Ich habe gelesen, dass im Modellvorhaben zwischen Genomdaten und klinischen Daten unterschieden wird. Zu den Genomdaten gehören die Rohdaten der Sequenzierung und die werden in den Genomrechenzentren gespeichert. Die sind in ganz Deutschland verteilt. Die klinischen Daten, also zum Beispiel demografische Informationen, die Diagnose, Vorbefunde, der Phänotyp, die werden in klinischen Datenknoten gespeichert und die befinden sich auch verstreut in Deutschland. Wenn ich nun einen Antrag stelle, erhalte ich dann Zugriff auf beide Datentypen, also sowohl Genomdaten als auch klinische Daten?
Das hängt tatsächlich ganz von dem Antragsformat und dem Antragstyp ab. Wenn es eine Fragestellung erfordert, dass die klinischen Daten zum Beispiel in irgendeiner Weise verlinkt werden müssen zu den Genomdaten, also um Fragestellungen zum Beispiel zum Therapieverlauf oder zum Ansprechen auf eine Therapie oder auf bestimmte Verläufe zu bekommen, dann kann dies ermöglicht werden. Das ist ein komplexer Prozess, weil die klinischen Daten in anderen Datenknoten liegen als die genomischen Daten. Das ist einer der wichtigen Sicherheitsaspekte dieses Vorhabens. Die Daten selbst werden also dezentral in verschiedenen Datenknoten gelagert. Für Beantwortung von solchen Fragestellungen würden dann aber die Daten über ihre Pseudonyme untereinander verlinkt werden, die also nicht zur Identifizierung der Patienten beitragen können. Und diese Fragestellungen können aber trotzdem im Umfeld dieser sicheren Arbeitsumgebung dann beantwortet werden, wenn es die jeweilige Fragestellung vorsieht.
Damit die Daten zu Forschungszwecken genutzt werden dürfen, müssen die Patientinnen und Patienten eine Einwilligungserklärung unterzeichnen. Die gibt es übrigens mittlerweile in 5 verschiedenen Sprachen. Kann ich meine Einwilligung zur Nutzung meiner Daten für die Forschung eigentlich auch später noch zurückziehen?
Ganz genau, das ist auch einer der wichtigen Aspekte. Der Patient und die Patientin haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung auf Nutzung der Daten, also bei Beginn beim Einschluss ins Vorhaben, aber auch zu späteren Zeitpunkten zu widerrufen und die Nutzung der Daten zu untersagen.
Wenn ich meine Genomdaten gespendet habe, dann könnte es mich ja auch interessieren, welche Forschungsprojekte mit meinen Daten realisiert werden konnten. Gibt es eine Möglichkeit, darüber Auskunft zu bekommen und auch zu erfahren, wie mein Beitrag zur Forschung anderen Patientinnen und Patienten helfen kann?
Aus organisatorischer Sicht ist es sehr schwierig, die Nutzung eines einzelnen Datensatzes zu einem Projekt zuzuweisen. Das ist unter anderem deshalb nicht so einfach, weil die Daten innerhalb der Datenplattform ja nicht mehr mit den Klarnamen der Patienten, sondern als Pseudonym vorliegen. Das heißt, eine Rückführung, welcher individuelle Datensatz für welches Vorhaben genutzt werden kann, ist eine unwahrscheinlich große technische Hürde. Was wir aber machen werden, ist eine Bereitstellung von Informationen, welche Forschungsprojekte oder welche Fragestellungen überhaupt mit dem Gesamtdatensatz beantwortet wurden oder auch welche Anträge gestellt werden, sodass die Beteiligten, die Patienten und Patientinnen Einsicht darüber bekommen, welche Fragestellungen insgesamt von welchen Antragstellern bearbeitet werden.
Herr Till, was habe ich eigentlich persönlich davon, mein Genom sequenzieren zu lassen? Und warum ist es auch so wichtig, dass Daten geteilt werden?
Für den Patienten selbst steht natürlich erstmal im Vordergrund, dass ihm oder ihr geholfen wird durch diese Genomsequenzierung, also schnellere Diagnosen, verbesserte Therapien. Aber wenn man darüber hinaus denkt, soll es natürlich auch darum gehen, dass jeder Einzelne der Gesellschaft helfen kann durch seine Daten. Das könnte zum Beispiel passieren, indem wir durch Ansammeln von Daten bessere Erkenntnisse über die Grundlagen von Erkrankungen bekommen oder auch über die Wirkungsweise von Medikamenten. Das heißt, jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass den Patienten, die danach in der gleichen Diagnose konfrontiert werden, dass denen schneller und besser geholfen werden kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch fast schon ein Gesellschaftsvertrag, dass wir unsere eigenen Daten zum Allgemeinwohl auch bereitstellen können in einer datenschutzrechtlich sicheren Umgebung und damit dann auch anderen Patienten und Patientinnen helfen können.
Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto bessere Erkenntnisse können in der Forschung gewonnen werden, zum Beispiel über Krankheitsverläufe. Und natürlich kann so auch mehr Betroffenen geholfen werden. Deshalb würde es ja Sinn machen, sich international zu vernetzen und so einen größeren Datenpool aufzubauen. Gibt es im Modellvorhaben den Plan, sich auch international zu vernetzen?
Da haben Sie ganz recht. Natürlich ist so, gerade bei den seltenen genetischen Erkrankungen oder auch bei genomischen Varianten, die extrem selten vorkommen, bedeutet viel natürlich dann auch ein höheres Maß an Sicherheit und statistischer Absicherung. Das heißt, je mehr Daten wir generieren und je mehr Daten wir analysieren und einbeziehen können, umso bessere Erkenntnisse können wir daraus ziehen. Deshalb ist eines der ganz großen mittelfristigen Ziele des Modellfarms natürlich auch die internationale Anbindung. Hier sind für uns besonders europäische Initiativen, One Plus Million Genomes oder der Europäische Gesundheitsdatenraum, European Health Data Space, EHDS, wichtig. Ein ganz wichtiger Schritt in diese Richtung war, dass der EU-Rat, ich glaube am 21. Januar diesen Jahr, 2025, für ein Gesetz zum European Health Data Space gestimmt hat. Die Verabschiedung dieser entsprechenden Verordnung wird zukünftig eine grenzüberschreitende Nutzung und auch Weiterverwendung von Gesundheitsdaten innerhalb der EU ermöglichen. Genau an dieser Stelle wollen wir auch mitarbeiten und deshalb ist ein ganz wichtiger Partner für uns im Modellfarben GHGA, da hierdurch die Anbindung der Genomdatenbanken an europäische Strukturen auch in Zukunft maßgeblich erleichtert werden kann.
Es gibt ja die DSGVO, die ja auch europaweit gilt. Trotzdem ist ja die Auslegung von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Und wenn ich richtig informiert bin, hat Deutschland ja eines der strengeren Regeln. Wie kann man denn sicherstellen, dass die anderen Länder mit den Daten genauso sorgsam umgehen oder nach den Regeln, die Deutschland definiert hat?
Also diese internationale Abstimmung ist wirklich eine der ganz großen Herausforderungen, möchte ich mal sagen, auch für zukünftige Nutzung, eben weil die nationalen Rechtsgrundlagen unterschiedlich sind und wir da eine Harmonisierung brauchen. Wir sind da natürlich mit den entsprechenden Gremien im Austausch und arbeiten da aktiv an diesen Bestrebungen mit. Aber es ist natürlich ein Prozess, der sehr langfristig sein wird und der am Ende so gut orchestriert sein muss, dass alle Mitgliedstaaten, die beteiligt sind an diesen Institutionen, die gleichen Voraussetzungen erfüllen können und auch erfüllen wollen.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was das Modellvorhaben alles umfasst. Also wer beteiligt ist, wie es finanziert wird, welche Methoden genutzt werden und welches große Ziel dahinter steckt. Lassen Sie uns das mal an einem konkreten Beispiel durchsprechen. Eine Person Mitte 30 hat den Verdacht auf eine genetisch bedingte Tumorerkrankung. Was passiert dann? Welche Schritte sind nötig, damit sie in das Modellvorhaben aufgenommen wird?
Das ist in der Tat ein mehrstufiger und recht komplexer, aber inzwischen an den Standorten ein sehr gut eingespielter Prozess. Ein Patient oder eine Patientin mit Verdacht auf eine genetisch bedingte Tumorerkrankung würde von dem jeweils betreuenden Arzt oder der Ärztin an eines der teilnehmenden Zentren eines Uniklinikums überwiesen werden, also ein onkologisches Zentrum an einem der beteiligten Uniklinika. Dort erfolgt dann die Aufklärung bezüglich des Modellvorhabens, also was genau sind die Ziele, wie wird das umgesetzt, aber es erfolgt auch eine Aufklärung nach Gendiagnostikgesetz, sofern es sich um eine vererbbare Veränderung handeln könnte. Denn in diesem Fall wären ja auch Familienangehörige eventuell von der Information betroffen. In Sitzungen eines molekularen Tumorboards werden dann die Beitrittskriterien, über die wir schon gesprochen hatten, geprüft, also inwieweit erfüllt der Patient, die Patientin die Kriterien, die zum Einschluss ins Modellvorhaben notwendig sind. Und es wird gegebenenfalls eine Empfehlung zum Einschluss ausgesprochen durch das molekulare Tumorboard. Nach einer schriftlichen Einwilligung des Patienten oder der Patientin in die Teilnahme wird die zu dem Fall passende Form der Genomsequenzierung, also Gene Panel, kleine Anzahl von Genen, das Exom oder eine Ganzgenomsequenzierung, anhand von Blut oder von Tumorgewebe durchgeführt. Die Informationen aus der bioinformatischen Analyse und der klinischen Interpretation dieser Daten wird dann mit dem Patienten oder der Patientin geteilt und dann mit den Betroffenen oder auch den Erziehungsberechtigten das weitere Vorgehen besprochen. Dies kann der Einsatz einer spezifischen Therapie, zum Beispiel eines bestimmten Wirkstoffs, basierend auf den Genominformationen bedeuten. Die Abrechnung der Klinik, also der Leistungserbringer, mit der Krankenkasse der betroffenen Person erfolgt dann nach Ablieferung der festgelegten Datenpakete in die Datenplattform.
Wie sieht es dann mit der Entwicklung einer Therapie aus, wenn man die entsprechenden Gene gefunden hat, die für die Erkrankung verantwortlich sind? Heißt es ja leider noch nicht, dass es auch schon eine passende Behandlung gibt. Deshalb meine Frage, ist es auch Teil des Modellvorhabens zu untersuchen, welche Therapie helfen könnte?
Eines der Ziele des Modellvorhabens ist tatsächlich, eine optimierte, individualisierte Therapie vorschlagen zu können, basierend auf den Genominformationen. Allerdings ist die Durchführung der Therapie, also der Einsatz eines neuen Wirkstoffs, zum Beispiel eines Off-Label-Uses, von bestimmten Medikamenten, ist nicht formell Teil des Modellvorhabens. Das muss also im Nachgang dann, nach dieser Beratung, individuell dann wiederum mit den Kostenträgern dann ausgehandelt und verhandelt werden.
Gerade wenn es darum geht, Medikamente außerhalb ihrer Zulassung, also Off-Label, einzusetzen, sind die Kosten ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nach Erkrankung.
Ganz genau. Also die Kosten für die Therapien sind sehr unterschiedlich, je nachdem, was für eine Strategie hier genutzt wird. Zukünftig erhoffen wir uns natürlich auch durch den Einsatz dieser Technologien eine Verbesserung und einen einfachen Zugang zu Möglichkeiten, zum Beispiel Gentherapien oder Stammzelltherapien. Also eine Ausweitung von Therapieformen, was heutzutage noch Einzelfallentscheidungen sind, die sehr aufwendig zu generieren sind. Wir erhoffen uns aber, dass man mit der Genominformation zum Beispiel ganz einfach entscheiden kann, dass ein bestimmtes Medikament für diesen Fall sinnvoll erscheint und hier für den Patienten oder die Patientin eingesetzt werden kann.
Werden solche Infos dann auch in den Datensatz mit aufgenommen? Weil ich stelle es mir total wichtig vor, diese Infos weiterzugeben, welche Therapieform angewandt wurde und ob Erfolge erzielt wurden.
Ganz wichtig. Der Therapieerfolg oder das Follow-up, also die Verlaufsabbildung für den jeweiligen Patienten, ist auch Teil des Modellvorhabens. Natürlich wollen wir wissen, inwieweit die gewonnenen Informationen dann zu einer Verbesserung des Befindens der Patienten geführt hat. Deshalb beinhaltet die Datenaufnahme auch eine Verlaufsaufnahme in gewissen Abständen, dass die Patienten überprüft werden können, inwieweit zum Beispiel eine neu vorgeschlagene Therapie überhaupt einerseits umgesetzt wurde und andererseits inwieweit diese Therapie tatsächlich auch dem Patienten dann zum Vorteil gereicht hat.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mit Ihnen besprechen. Wie sehen Sie das denn? Gibt es ethische oder auch soziale Herausforderungen, wenn es um die Akzeptanz der Genommedizin in der deutschen Bevölkerung geht?
Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Bei der Konzeption und bei der Vorbereitung fürs Modellvorhaben sind Bioethiker mit eingeschlossen worden und die Bioethik und die moralischen Aspekte und auch die gesellschaftlichen Fragestellungen sind da auch mitgedacht worden. Ich denke, dass es tatsächlich ein wichtiger Punkt sein wird, genug Aufklärung zu betreiben, um auch die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Fragestellung zu sensibilisieren oder die Akzeptanz zu erhöhen. Bei uns ist es ja noch immer so, sobald man das Wort Genom, auch Daten in den Mund nimmt, dass das zum Teil zumindest zur Zurückhaltung oder Vorsicht sorgt. Wir erfüllen allerdings bei dieser Datengenerierung ganz strenge Kriterien und Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei diesem Modellvorhaben und ich glaube, das müssen wir auch kommunizieren und auch vielleicht gesellschaftlich da vorangehen und die Sensibilität einfach auch erhöhen und bewusst sein, dass Aufklärung notwendig ist und dass diese Aspekte auf jeden Fall zukünftig mitgedacht werden.
Was würden Sie denn sagen, warum ist das Modellvorhaben so wichtig für Deutschland und wie könnte es auch langfristig die Gesundheitsversorgung beeinflussen?
Ja, zum einen ist es natürlich so, dass wir damit eine Technologie stärken wollen, eine technologische Innovation vorantreiben wollen und die Möglichkeit schaffen wollen, dies jedem Patienten, jeder Patientin in Deutschland zugänglich zu machen. Zum anderen hat es eine politische Dimension, weil wir uns dadurch auch international präsentieren wollen, unseren Forschungsstandort und den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken wollen. Zum anderen ist es natürlich so, dass auch industrielle Herausforderungen oder Fragestellungen, den Einsatz von bestimmten Technologien dadurch gefördert werden, dass wir da einfach Fortschritte erzielen und das in höherem Durchsatz mit höherer Teilnehmerzahl und höheren Datensätzen dann auch umsetzen können.
Sie haben ja gerade schon andere Länder angesprochen. Können Sie sagen, ob es bestimmte Erfahrungen oder Ansätze aus anderen Ländern gibt, die Deutschland als Vorbild dienen könnten?
Es gibt eine ganze Reihe von internationalen, auch hier in Europa ansässigen Initiativen, die Genomsequenzierung schon weitergeführt haben, die auch schon früher angefangen haben als wir. UK, Großbritannien, aber auch Schweden und Frankreich, die schon einige Jahre länger als wir dabei sind, diese Informationen zu nutzen. Bei uns gibt es tatsächlich einen Sonderfall, weil wir gerade dabei sind, nicht durch die Forschungsministerien, sondern durch Zusammenschluss von Komponenten des Gesundheitsversorgungssystems, also der Krankenkassen und der Kliniken, diesen Schritt zu gehen. Und das ist auch international einmalig und auch die Geschwindigkeit der Umsetzung und auch jetzt das Bestreben, das möglichst schnell zu einer großen Teilnehmerzahl zu bekommen, wird auch international weiter interessiert beobachtet von außen. Und ich glaube, wir haben da einen großen Schritt gemacht und stellen uns an einer sehr guten Position im internationalen Umfeld.
Das Modellvorhaben bezieht sich ja jetzt auf zwei, wie ich ja schon gesagt hatte, auf zwei Gruppierungen mit seltenen genetisch bedingten Erkrankungen und onkologischen Erkrankungen. Halten Sie es denn für realistisch, dass die Genommedizin irgendwann allen Menschen zur Verfügung steht, also unabhängig von ihrer Erkrankung? Und falls ja, finden Sie das überhaupt erstrebenswert?
Ich glaube, dass wir dazu beitragen können, dass zumindest hier bei uns im deutschen Kontext Genomsequenzierung, wenn die Personen aufgeklärt wurden und das wollen, dass dies zur Verfügung gestellt werden kann. Ich glaube auch, dass wir die datenschutzrechtlichen und technischen Voraussetzungen erfüllen, das auch sicher machen zu können. Wir müssen uns aber natürlich bewusst sein, dass Aspekte wie mögliche Diskriminierung aufgrund von Genominformationen, Diskriminierung bezüglich Krankheitsausprägung oder Risiken dafür, gerade bei uns einen wichtigen und sehr sensiblen Themenkomplex darstellt. Deshalb glaube ich immer noch, dass eine Aufklärung in der Richtung zusammen mit der technischen Innovation einen ganz wichtigen Punkt darstellt und dass wir im besten Fall innerhalb der gesamten Gesellschaft daran arbeiten müssen, dann was wir wollen, wie wir das kommunizieren und was wir überhaupt für Service zur Verfügung stellen können.
Was denken Sie denn, wie könnte sich die Genommedizin durch das Modellvorhaben in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren weiterentwickeln?
Ich glaube, dass wir da an einem guten Anfangspunkt stehen, der sehr spannend ist und der auch zukünftige Generationen und in der Zukunft auch für uns hier in Deutschland einiges bewirken und unsere Versorgung verbessern wird. Sobald die Genomsequenzierung als ein Aspekt der Genommedizin in die Regelversorgung übernommen wird, erwarten wir eine Steigerung der Fortschritte in mehreren Bereichen, in der Diagnostik, in der Prognostik und vor allem auch in der Therapie von genetisch bedingten Erkrankungen. Natürlich darf dies nur nach ausreichender Information und auch auf Wunsch und nach Einwilligung der Patienten und der Patientin erfolgen. Ich glaube, dass langfristig eine ganze Reihe von Erkrankungen zum einen besser verstanden werden, die Hintergründe besser verstanden werden, aber auch die Wirkungsweise von Medikamenten und von Therapien besser erfolgen können. Und dass wir aber auch neue innovative Technologien wie zum Beispiel Stammzelltherapie oder Gentherapie in unser Versorgungskonzept einfließen lassen können. Und ich glaube, dass das Modellvorhaben und das gesamte Konzept Genommedizin einen ganz wichtigen Beitrag spielen wird. Und wir als BfArM sehen uns da auch in einer entscheidenden Rolle und möchten zum Erfolg dieses Konzepts natürlich auch gerne beitragen.
Herr Dr. Till, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen umfassenden und wirklich tiefen Einblick ins Modellvorhaben und ich bin schon total gespannt, wie es weitergehen wird.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Das war der Code des Lebens, produziert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenomarchiv. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.